Ja, die Predigt heute, wie angekündigt, kommt aus Psalm 51. Lasst uns diesen gemeinsam lesen. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen und gemeinsam mitzulesen. Psalm 51. Dem Vorsänger ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneue in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit deinem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld. Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubeln preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfer, sonst gebe ich sie. An Brandopfer hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tu Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Das war Gottes lebendiges Wort. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand konfrontiert und dir sagt, dass du etwas falsch gemacht hast? Es ist sehr unangenehm. Man schämt sich vielleicht, fühlt sich schuldig, angegriffen. Man denkt, die andere Person hätte was gegen einen. Daher tendieren wir dazu, zurückzuschießen mit Erklärungsversuchen, Ausreden oder Gegenangriff. Den meisten Menschen gefällt es nicht, wenn ihnen gesagt wird, dass sie was falsch getan haben oder wenn sie zurechtgewiesen werden. Es hat irgendwas mit unserem Stolz zu tun, dass wir es schwer finden, Fehler einzugestehen und anzuerkennen, dass man etwas falsch gemacht hat. Es ist jedoch essentiell, wenn Gott uns konfrontiert mit unserer Sünde, dass wir in Demut so reagieren, wie David es in diesem Psalm tut. Beim Lesen ist es wichtig zu beobachten, dass David auch von dem berichtet, wie er sich fühlt. Das bedeutet nicht, dass es tatsächlich so war. Unsere Gefühle stimmen nicht immer mit der Realität überein. Jedoch ist es wichtig, diese auch auszusprechen oder zu formulieren, da sie die Sprache des Herzens sind. Lass uns daher diesen Psalm unter den folgenden Überschrift betrachten. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann erstens bitte von Herzen um Vergebung. Das sind die Verse 1 bis 9. Zweitens bitte um Wiederherstellung deines Herzens. Das sind die Verse 10 bis 14. Und drittens gib Gott dein ganzes Herz. Ihr habt vielleicht gemerkt, in allen drei Punkten geht es ums Herz. Und das ist, wo sich eigentlich alles abspielt. Sprüche sagt, über alles behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Wenn Gott uns mit unseren Sünden konfrontiert, geht es ihm nicht darum, uns bloßzustellen, uns runterzudrücken. Es geht ihm um unser Herz. Wie soll es reagieren im Angesicht der Sünde? Nach was soll sich unser Herz sehnen, damit wir nicht sündigen? Und wie können wir unser Herz davor bewahren, falsche Wege einzuschlagen? Diese drei Fragen liegen zugrunde der drei Punkte. Also wie soll ich reagieren im Angesicht der Sünde? Nach was soll sich mein Herz sehnen, damit es nicht sündigt? Und wie können wir unsere Herzen davor bewahren, falsche Wege einzuschlagen? Und der erste Punkt ist eigentlich die Überschrift. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert. Und die ersten zwei Verse geben uns den Autor und den Anlass des Psalmes. Es ist ein Psalm Davids. Und zwar hatte diesen Psalm aufgeschrieben, kurz nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam und als Gottes Sprachrohr ihn mit seiner Sünde konfrontierte, die er mit Bathseba begangen hatte. Diese Geschichte finden wir in 2. Samuel, Kapitel 11. Aber wie kam es dazu? Am Anfang des Kapitels berichtet uns die Bibel, dass David nicht mit aufs Kriegsfeld ging, wie es hätte machen sollen. Mit seinem Heerführer Joab und die ganze Armee, sondern er blieb stattdessen zurück in Jerusalem, in seinem Palast. Viele verbinden die Ursache der Sünde mit dieser Fehlentscheidung. Jedoch kam diese Entscheidung aufgrund einer Schieflage des Herzens. Man müsste sich fragen, was hat David bewegt, sich dafür zu entscheiden, nicht mit auf dem Kriegsfeld zu gehen? War er des Kämpfens satt? Wir wissen, dass er viele Kriege gekämpft hat, sogar vor er König wurde, aber auch danach. War es für ihn wieder nochmal ein Krieg? War er gestresst von all den Kriegen und des Königseins? Wonach suchte er? Was glaubte er, könnte er bekommen, indem er zu Hause blieb? Könnte es eine tiefe Ruhe gewesen sein, nachdem er sich gesehnt hat? Wie sieht es bei uns aus? Wonach sehnen wir uns? Was ist es, dass wir so tief in unsere Herzen wollen, dass wir Entscheidungen treffen, die aber dann uns dazu führen, dass wir sündigen? Kann es nicht sein, dass wir uns auch nach Ruhe sehnen? Ruhe von all dem, was drum uns los ist. Ruhe von dem Stress des Alltags. Ruhe von den Herausforderungen, die uns beschäftigen. Ruhe von den Gedanken der Sorgen und der Unsicherheit. Ruhe von den Kämpfen, die in uns stattfinden. Wir bekommen einen kleinen Hinweis darauf, dass David sich nach Ruhe sehnte in Vers 20, wo steht, tu Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Die Mauern Jerusalems waren jetzt zu der Zeit noch nicht irgendwie zerstört. Aber das Bild, das ich hier vermitteln will, ist, dass es Sicherheit, Geborgenheit und damit auch Ruhe gibt. Dass er sich nicht Sorgen machen muss, um noch einen Krieg zu führen, um Sicherheit zu schaffen und Ruhe zu schaffen, sondern Gott soll diese Ruhe schenken. Und in der Suche nach dieser Ruhe traf David die Entscheidung, zu Hause zu bleiben. Er dachte, er könnte da Ruhe bekommen, sehr wahrscheinlich von all den Kriegen. An einem Abend stand er von seinem Lager auf, auch wieder ein Hinweis, dass er vielleicht Ruhe suchte. Es ist noch nicht abends, es ist spät nachmittags. Und er hat sich hingelegt, vielleicht körperlich erschöpft. Entscheidet sich dann, einen Spaziergang zu machen nach seinem Dach, vielleicht mit Reflektieren verbunden. Wie wir es ja auch oft so kennen. Einen schönen Tag durch den Wald spazieren, um an die frische Luft zu kommen, neue Gedanken zu kommen. Und er blickt so über die Dächer der Stadt und seine schweifenden Augen bleiben bei einem Haus stehen, wo sich eine Frau auf dem Dach badet. David findet sie schön und erkundigt sich, wer das ist. Ihm wird gesagt, es ist Bathseba, die Frau Urias. Er ruft sie zu sich. Ihr Mann Uria ist auf dem Kriegsfeld, also nicht zu Hause. Und David tut letzten Endes quasi die Bathseba vergewaltigen. Sie gibt ihm dann später Bescheid, dass sie schwanger ist. Und jetzt hat David ein Problem. Und David versucht, dieses Problem aus dem Weg zu gehen, indem er versucht, es irgendwie zu vertuschen. Er sagt, weißt du, ich rufe jetzt nun Uria vom Kriegsfeld zurück und wenn er bei seiner Frau zu Hause ist, dann würden alle denken, dass das Kind von ihm ist. Aber das funktioniert nicht. Und darum sorgte David dafür, dass Uria umkommt und somit David rechtmäßig die Bathseba zur Frau nehmen kann. Der Prophet Nathan wird von Gott zum David geschickt, um ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren. Und diesen Text möchte ich kurz lesen. Es ist in 2. Samuel, Kapitel 12, ab Vers 7. Ab Vers 1 bis Vers 7. Und der Herr sandte Nathan zu David, und er kam zu ihm und sprach zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber gar nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte und ernährte es. Und es wurde groß bei ihm und mit seinen Kindern zugleich. Er aß von seinem Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Mann und er tat ihm leid, von seinem Kleinvieh und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vielfach erstatten, weil er diese Sache getan hat und weil er kein Mitleid gehabt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Nathan tut auch den David mit seinen Sünden, also die Konsequenzen dieser Tat konfrontieren. Und das lesen wir noch in Versen 11 bis 12. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen von deinen Augen nehmen und sie deinen Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen liege vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich aber werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. David hatte gedacht, er wäre davon gekommen. Jetzt steht er schuldig vor Gott und anderen Menschen. Er wurde ertappt. Und dieses Ertappen ist nicht, wie wenn dich jemand ertappt in der Küche, wo du noch einen Schoki aus dem Kühlschrank nimmst. Nee, David steckt tief im Dreck. Er hat mindestens 3 von den 10 Geboten gebrochen. Er hat die Frau seines Nächsten begehrt. Er hat Ehebruch begangen. Und er hat ermordet. Abgesehen davon, dass er das Amt des Königs auch nicht nachgekommen ist. Er war nicht als König mit im Krieg. Durch sein Verhalten stellte er eigentlich ein unsicheres Umfeld dar. Für ein Volk, das eigentlich zu ihm aufblickte für Schutz und Geborgenheit. Er setzt das Leben einer ganzen Abteilung aufs Spiel, indem er Uria und seine Männer an die Front setzt. Und dann ist es so dreist, so zu tun, als wäre nichts passiert. Und setzt sich als Richter über jemanden anders, der einem Gleichnis vom Nathan das Lamm von jemanden anders genommen hat und er spricht ihm diesen Todesurteil aus. Jetzt steht er bloßgestellt. Die geheime Sünde wurde ans Licht gebracht. Davids Hände sind voll Blut. Sein Herz sank und in dem Moment, als Nathan diese Worte sprach, du bist der Mann. Mit diesen Worten kam bewusst eine Last auf ihn. Und das Gewicht dieser Schuld war dem David bewusst. Und das ist auch der Grund, wieso er so reagiert, wie es uns beschrieben wird. Wir lesen in 2. Samuel 12, Vers 13 die Reaktion von David. Da sprach David zu Nathan, Ich hab gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggetan. Du wirst nicht sterben. Somit kommen wir zu unserem ersten Punkt, nachdem Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert. Dann bitte von Herzen um Vergebung. Ich weiß nicht, mit welcher Sünde du momentan zu kämpfen hast, bei welcher Sünde du vielleicht kapituliert hast, nicht weiterkämpfst. Welche Sünde es gibt, die dich immer wieder einholt oder du einfach auch verbergst. Aber das, was David tut, ist mit seiner Sünde vor Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten. Dazu lesen wir die Verse 1 bis 9 wieder von Psalm 51. Ab Vers 3. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Wenn ich meine, dass wir von Herzen um Vergebung bitten sollen, meine ich nicht, dass wir noch eifriger beten für diese eine Sünde, die wir begangen haben, noch öfters beten, bis wir uns gewiss sind, dass sie uns vergeben ist. Ich meine vielmehr, dass wir ein Bewusstsein haben sollen für den Fehler, den wir getan haben, wie Gott es beurteilt. Nicht nur, oh, ich habe wieder diesen oder jenen Fehler gemacht, sondern die Tiefe der Tat zu erkennen und dafür um Vergebung zu bitten. David spricht die Sünde nicht mit Namen an in diesem Psalm. Auch wenn das genaue Nennen von Sünden wichtig ist und wir das nicht vergessen sollten. Aber hier ist es dem David bewusst, dass es ein viel tieferes Problem gibt. Die Sünde steckt viel tiefer als die Frucht, die sie gebar in seiner Sünde mit Bathseba. Und er beginnt sein Sündenbekenntnis mit einer Erkenntnis von wer Gott ist. Selbst in diesem Bußepsalm ist David nicht auf seine Sünde fokussiert, sondern auf Gott zentriert und fokussiert. Er hat Gottes Wesen im Blick. Er weiß, dass Gott gnädig, gütig und barmherzig ist. Diese Erkenntnis ist zugleich das, was ihn auch zum Bekennen seiner Sünde führt. Er weiß, dass er nichts machen kann, um sich zu entlasten. Es gibt keine Menge an Geld, die dieses Problem lösen können. Keine Stunden an Unterhaltung, die dieses Problem völlig in Vergessenheit werfen würden. Keine Promille, die diese Scham auslöschen könnte. Das Einzige, was ihm bleibt und der Einzige, zu dem er gehen kann, ist Gott. Er ist der Einzige, der ihn völlig reinwaschen kann, der ihn reinigen kann und darum bittet er auch Gott, dies zu tun. Wenn wir unsere Sünden von Herzen bekennen, dann ist es vor allem wichtig zu erkennen, vor wem wir unsere Sünden bekennen. Und zwar vor einem gnädigen, gütigen und barmherzigen Gott. Als nächstes gesteht David ein, dass er im Unrecht steht. Er steht zu seiner Sünde, Vers 5. Er ist sich seiner Sünde bewusst und das auch konkret. Und diese Sünde ist nicht etwas, das er getan hat und jetzt irgendwie in der Vergangenheit liegt und er sich nicht mehr daran erinnert, bis Gott es ihm wieder vor Augen bringt, sondern diese Sünde ist ständig vor seinen Augen. Jedes Mal, wo er Bathseba sieht, muss er an die Sünde denken. Jedes Mal, wo er einen Soldaten sieht, muss er daran denken, dass er Uriah ermordet hatte. Und in Vers 6 zeigt sich, dass er von Herzen um Vergebung bittet. Er sagt nämlich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er wollte Gott nicht um Vergebung bitten, um die zwischenmenschlichen Beziehungen wieder zu reparieren. Er wollte nicht um Vergebung bitten, weil er Angst hatte vor die Konsequenzen, die ihm folgen. Nein, er bittet um Vergebung, weil er erkannt hat, dass seine Sünde ihn von Gott trennt. Er hat gegen Gott gesündigt. Und diese Sünde steht jetzt zwischen ihm und Gott. Und mit diesem aufrichtigen Geständnis sagt er, Gott, das sage ich dir und ich bin bereit, dass du darüber urteilst und dass dieses Urteil, das du sprichst, auch gerecht ist. Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen, Vers 6b. Und dann, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest. Gott müsste gerechtfertigt werden. Er ist doch nicht ein Sünder. Gerechtfertigen bedeutet, ein rechtes Urteil zu sprechen. Und David sagt, das, was du richtest, wird gerechtfertigt sein. Ich habe kein Recht darauf, dass du gnädig bist. Du schuldest mir nichts. Das Einzige, was ich verdiene, ist deine Strafe. Ist uns unsere Sünde bewusst vor unseren Augen? Oder reden wir es klein vor Gott? In unseren Bitten um Vergebung verharmlosen wir die Sünde. Stehen wir zu unserer Sünde oder meinen wir, die Schuld auf jemand anders schieben zu müssen oder sogar auf die Sünde selbst? Das könnten wir auch fast meinen, wenn wir Vers 7 lesen. Aber David ist weit davon entfernt, das zu sagen. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin so geboren. Es gibt bestimmte Sünden, die Gebrauch machen von dieser Ausrede. Die Sünde ist schuld. Ich kann ja nichts dafür. Aber die Sünde ist nicht schuld, dass wir gesündigt haben, sondern wir haben gesündigt, weil unser Herz am falschen Platz war. David ist sich völlig bewusst von der Verdorbenheit des Menschen. Der Mensch ist nicht grundsätzlich gut, wie unsere Gesellschaft es meint, wie es in vielen Filmen, Serien, Lieder oder Talkshows vermittelt wird. Der Mensch seit dem Sündenfall ist von Grund auf böse. Sein Herz ist immer dazu geneigt, das Böse zu tun. Wir werden nicht neutral geboren und durch unsere Taten gut oder böse. Unsere Sehnsüchte, Wünsche, Verlangen, Begierden, unser Wille, ja, unser Wille ist böse. Und Gott sucht nicht Menschen, die ein gutes Leben führen, nach außen alles schön, sauber, freundlich, auf andere achtgebend. Nein, Vers 8, Gott will, dass unsere Herzen rein sind. Ist es uns bewusst, dass es nicht um oberflächlichen Sünden geht, sondern um unser Herz? David schließt diese Bitten der Vergebung mit zwei Bildern ab, die ausdrücken sollen, dass er einfach endlich rein werden will. So wie wenn du vielleicht im Sommer in Eis essen gehst und das Eis schmilzt und fällt auf deine Hand, es bebt und es klebt und du willst es nur endlich irgendwie wegbekommen, weil du kannst nichts anfassen, es ist unangenehm, es ist einfach, du willst es weghaben. Und die Bilder, die er verwendet, ist, entzündige mich mit Hyssop, und ich werde rein sein. Und das zweite, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Hyssop ist so ein Strauch, das recht gut Flüssigkeit aufnehmen konnte und wurde im Alten Testament oft für Reinigungsrituale verwendet oder zur Besprengung. Und es wurde auch verwendet, um Jesus Essig darzureichen, weil es halt Flüssigkeit aufnimmt. Und daher ist es das Bild, das David hier vor Bild hat, ist, wie die Priester quasi diesen Strauch auch verwenden, um das Blut zu sprengen, das quasi Reinigung bewirken sollte. Und das zweite Bild ist das von Waschen, dass sie weißer, dass er weißer wird als Schnee. Und dazu möchte ich die Verheißung lesen, die in Jesaja schon angekündigt wird von dem Werk, was Jesus Christus am Kreuz für uns tut, in Jesaja 1, Vers 18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Und darum haben wir auch in unserem Gottesdienst nach der Zeit der Stille, wo wir unsere Sünden bekennen, auch den Zuspruch der Vergebung der Sünden. Diese Verheißung ist ja, dass es in Jesus Christus vollbracht wurde. Er hat am Kreuz das für uns gewirkt, dass unsere Sünden reingewaschen werden können, unsere Herzen erneuert werden können, damit wir tatsächlich jetzt neue Herzen haben, einen Willen haben, der sich sehnt nach Gott, nach dem Guten, der nicht geneigt ist zum Bösen, sondern zum Guten. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann bitte um Wiederherstellung deines Herzens. Das sind Verse 10 bis 14. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneue in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, mit deinem willigen Geist stütze mich. David hat sich jetzt seine Sünden bekannt und bittet jetzt Gott, dass er sein Herz wiederherstellt, aufrichtet, ermutigt. Und der Rahmen, der diese Verse bilden, sind quasi, ist das Wort Freude. Also es ist, wir merken, 10 und 14 verwenden die gleiche Sprache von Freude. Also das Ziel dieser Aufricht, des Aufrichten, des Wiederherstellens ist, dass das Herz sich wieder freuen kann. Das Herz, das durch die Sünde bedrückt war, betrübt war. David drückt in Vers 10 aus, was er von Gott erhofft. Und er sagt auch, was sein Herz jetzt braucht. Wir haben gesehen, dass David durch das Aufdecken seiner Sünde jetzt eine Last auferlegt bekommen hat. Sein Herz ist bedrückt, er fühlt die Schuld und das, was sein Herz jetzt braucht, sind nicht harte Worte, die ihm nochmal zeigen, was er falsch gemacht hat. Ihn wieder verurteilen und dadurch die Last erschweren, sondern er braucht Worte, wo er merkt, wie die Last, die er hatte, hinweggenommen wird. Wo er wieder aufrecht laufen kann. Man die Freude sieht, die er hat. Sprüche 16, 24 sagen, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Wir erkennen es vielleicht, wenn es uns schlecht geht, wir demotiviert sind. Dann kommt jemand und sagt, dass wir was falsch gemacht haben. Gehen wir nach Hause, ein Familienmitglied sagt auch, dass es denen nicht passt, was wir gemacht haben. Und jedes Mal, wo wir noch mehr was hören, was jemand nicht passt, was wir falsch gemacht haben, ziehen wir mehr und mehr zusammen und fühlen uns gedrückt unter einer Last. Aber wenn jemand ein schönes Wort sagt, dann schmilzt unser Herz. Wir fühlen uns warm. Wir kommen wieder raus. Die Worte, die David hören will, sind die Worte, welche der Herr Jesus Christus selbst sagte in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. David sagt Gott, wie es seinem Herzen geht. Und sagt, mein Herz braucht jetzt nicht eine weitere Lektion, die mir sagt, was ich falsch gemacht habe. So in anderen Worten, du böser, böser Sünder, wie hättest du das als König Israels diese Tat begehen können? Nein, er will lieber die Worte hören. Ja, du hast gesündigt. aber komm zu mir, ich vergib dir. Meine Gnade ist auch für diese Sünde nicht zu klein. Er ist sich dessen bewusst, dass diese Sünde die Beziehung zu Gott betrübt hat, dass er durch etwas zwischen ihm und Gott ist. Und darum in Vers 11 bittet er, dass Gott das unternimmt, was dazu führen würde, diese Beziehung wieder voll herzustellen. Er bittet, dass Gott sein Angesicht von seinen Sünden verbirgt. Das ist sehr positiv ausgedrückt. Das Gegenstück haben wir in Vers 13. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Wenn unsere Sünden vor dem Angesicht Gottes sind, dann kann er nicht Gemeinschaft mit uns haben. Und wir werden von seinem Angesicht hinweggetan. In einem Lied heißt es, Herr, wer kann bestehen, wenn du ihm vorhältst seine Schuld? Und doch in der Mitte dieser Verse, also der Rahmen der Freude, die wiederhergestellt werden soll, das Verbergen vor dem Angesicht und das Nicht-Verwerfen vor dem Angesicht, steht Vers 12. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneue in mein Innern einen festen Geist. David bittet Gott für ein Herz, dass es wieder dahin gebracht wird, wo es sein sollte. Lass mein Herz auf die grünen Auen weiden, an denen du mich geführt hast. Ich will nicht mehr dort Ruhe suchen, wo andere es suchen, in anderen Sachen es suchen, sondern ich will diese Ruhe bei dir suchen. Zu der Ruhe, zu der du mich geführt hast. Schenke es doch mir, dass mein Herz nicht weiter wandert, sondern feststeht in dir. Das ist ein Gebet, das wir alle jeden Tag sprechen können. Wir sind so schnell von so vielen Sachen abgelenkt, dass wir nicht aus der Ruhe in Gott schöpfen. Wir meinen dann in anderen Sachen, und das Angebot der Welt ist sehr groß, unsere Ruhe zu suchen und zu finden. Von Unterhaltung zu Besitz zu Vergnügungen. Aber diese Dinge bieten uns keine wahre Ruhe. Aber es ist diese Suche, die uns dann oft dazu führt, dass wir sündigen. Weil wir nicht die Ruhe in Gott suchen. Lass uns darum bitten, dass Gott unsere Herzen wieder dorthin führt, dass wir Ruhe in ihm suchen. Die Ruhe, die Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Eine Ruhe, die ewig hält, zu der wir immer wieder kommen dürfen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann gib Gott dein ganzes Herz. Die Verse 15 bis 21. Ich möchte noch einmal lesen. Lehren will ich die Übertreter deine Wege, und die Sünder werden zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubeln, preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf, und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu Zion Gutes in deine Gunst. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Diese letzte Verse bilden quasi das Ziel der Sündenbekenntnis und die Wiederherstellung und der Wiederherstellung. Und wir bekommen hier auch die Antwort, wie wir unsere Ruhe in Gott suchen können und was uns davor bewahrt und abhält zu sündigen. In diesen Versen schildert David ein Leben, das Gott völlig hingegeben ist. Er selbst hat den gerechten Gott begegnet, aber auch seine Gnade erfahren. Und das treibt ihn dazu, anderen Sünder auch dorthin zu bringen. Er will sie auch zeigen, dass sie bei Gott wirklich wahre Ruhe finden können. Und dass sie auch immer wieder zu ihm kommen können, um dort Ruhe zu schöpfen. Ein Mensch, der erlebt hat, wie Gott seinen Sünden vergibt und die Schuld nicht mehr anrechnet, das ist ein Mensch, dessen Herz mit Lob gefüllt ist. Er liebt es, anderen von dem zu erzählen, was Gott für ihn getan hat. Er liebt es, über dieses Werk zu singen. Es ist kein Wunder, dass wir so viele Psalmen von David haben. Ein Mann, der erfahren hat, wie gnädig, gütig und barmherzig Gott ist und ihn als Retter immer und immer wieder erfahren hat. Und ein Mensch, der begreift, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, um ein gutes Leben zu führen, sondern um das Herz. Diese Person weiß, dass das, was Gott will, sein Herz ist. Gott will nicht die Dienste, die Opfer, die wir bereit sind zu geben. Wir meinen so oft, etwas für Gott zu tun, und das mag auch so sein, aber Gott will, dass wir uns mit unserer Zerbrochenheit zu ihm kommen. Dein zerbrochen und zerschlagenen Herz will er haben. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass die Arbeit dich gerade überfordert. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du keine Freude momentan für ihn verspürst. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du es zwischenmenschlich schwer findest, mit jemandem auszukommen. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du keinen Bock hast zu beten. Er will, dass du kommst und ihm sagst, dass du verletzt wurdest durch etwas, das jemand gesagt hat. Er will, dass du kommst und zu ihm sagst, dass du nicht wertgeschätzt fühlst, weil die Menschen deine Arbeit nicht wertschätzen. Er will, dass du kommst und zu ihm sagst, dass du dich einsam fühlst, auch wenn du in der Gemeinschaft mit anderen bist. Er will, dass du kommst und zu ihm sagst, dass du enttäuscht bist, dass Sachen nicht so gegangen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Er will, dass du zu ihm kommst und ihm alles sagst. Ein tiefes Gespräch über dein Herz mit ihm führst. Das ist, was Gebet ist. Im New City Catechism beantwortet die Frage, was ist Gebet, mit das Ausschütten des Herzens vor Gott. Und das ist das, was uns davor bewahren soll, zu sündigen. Weil wenn wir damit beschäftigt sind, Gottes Angesicht zu suchen und ihm unser Herz auszuschütten mit allem, was uns beschäftigt, die Zerbrochenheit und die Zerschlagenheit, die Sünde und die Scham, die Lasten und die Lüste, die Gedanken und die Grübeleien, die Frustration und die Verletzungen, dann sind wir nicht damit beschäftigt, in falschen Plätzen für Ruhe zu suchen, nachdem unsere Seelen sich so sehr sehnen, sondern wir haben unsere Ruhe und suchen unsere Ruhe in Gott. Und wir dürfen es immer und immer wieder machen. Amen.